Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hey Anne.
Hey Flo. Hey,
du weißt doch auch, gell? Wenn man ab und zu gefragt wird, so was wir machen, dann heißt doch immer dann, ihr seid doch die, die die Restaurants kontrolliert und so, die in die Betriebe geht. Und die Antwort lautet dann von uns als Lebensmittelchemiker.
Nein, natürlich nicht.
Nein, wir sind es nicht. Das machen andere.
Genau.
Da gibt es nämlich Spezialisten dafür, die genau diese Rolle innehaben.
Genau.
Und da sind wir heute auch schon beim Thema. Es geht nämlich um die Lebensmittelkontrolle vor Ort. Und dazu haben wir die Lebensmittelkontrolleurin Sabrina von der Stadt Stuttgart eingeladen. Hallo.
Hallo zusammen, freue mich. Danke für die Einladung.
Werdet ihr das auch oft gefragt, was tut ihr eigentlich so?
Tatsächlich ja. Und dann heißt es bei uns, ihr sind doch die, wo in die Restaurants geht und das Essen testet. Und ich so, oh nein. Nein, das ist tatsächlich nicht. Wir machen ja die Betriebskontrollen, also auf Hygiene und die systemische, konzeptionelle Überwachung der Betriebe, unter anderem ja die Kontrollen von Restaurants oder halt auch Probenahmen und prüfen da die gesetzlichen Standards.
Ja, das sieht man mal so, was die Leute denken, was man tut und was man tatsächlich tut. Dafür gibt es für das andere, ob das Essen schmeckt, gibt es die Restaurantkritiker,
richtig.
Aber das ist absolut nicht euer Fokus.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Wie kommt man denn dazu, Lebensmittelkontrolleurin zu werden?
Das ist total interessant, weil das ein ganz, ganz langer Weg beinhaltet. Überwiegend der Anzahl von unseren Kollegen kommen ursprünglich tatsächlich aus dem Handwerk.
Also lebensmittelproduzierendes Handwerk.
Ja, genau, lebensmittelproduzierendes Handwerk. Also zum Beispiel ich selber bin auch Konditorin, habe den Meister gemacht und habe dann 2 Jahre die Weiterbildung gemacht. Und so gibt es auch viele Kollegen bei uns, die kommen aus der Küche. Also sind Küchenmeister, Metzgermeister oder tatsächlich haben dann auch studiert. Also die haben dann ein Studium abgelegt im Lebensmittelbereich, also als Lebensmitteltechnologe oder Ökotrophologie. Mhm. Genau, und dann macht man nach ein paar Jahren Berufserfahrung die Weiterbildung als Lebensmittelkontrolleur.
Du hast es gemacht? Wie lange machst du jetzt schon den Job der Lebensmittelkontrolleurin?
Genau. Ich bin jetzt seit 8 Jahren tatsächlich in dem Beruf, also 2 Jahre Weiterbildung plus jetzt die 8 Jahre fertiger Kontrolleur. Genau.
So. Ihr habt schon gesagt, das ist in Baden-Württemberg zumindest so, dass es die unteren Verwaltungsbehörden machen, in dem Fall die Stadt Stuttgart. Die Lebensmittelüberwachung vor Ort. Und wenn man sich jetzt Stuttgart anschaut, wir haben recherchiert, es gibt in Stuttgart ca. 11.000 registrierte Lebensmittelbetriebe.
Richtig.
Und die fallen alle unter eure
Richtig.
Kontrolle.
Genau, also das sind ja nicht nur Lebensmittelbetriebe, sondern es umfasst ja viel, viel mehr. Das sind unter anderem auch herstellende Betriebe im Bereich Kosmetik oder die auch Kosmetik verkaufen oder auch im Bereich Tabaküberwachung. Genau, und auch zum Beispiel im Bereich Tattoofarben überwachen wir auch oder Nahrungsergänzungsmittel. Also es ist ein sehr großer Bereich. Hauptfokus ist natürlich die Betriebskontrollen vor Ort in Restaurants, in Bäckereien, in Metzgereien, in Einzelhändlerbetrieben, Kiosk, Tankstellen und dann natürlich die ganzen Kosmetikhersteller, also Drogerien zum Beispiel, also Drogerieketten. Denn Tätowierer,
aber auch Supermärkte,
Supermärkte natürlich, aber auch der ganz normale Dönerbetrieb nebenan oder auch die Metzgerei, tatsächlich auch Betriebe, die Textilien verkaufen, also alles, was so irgendwie an den Körper rumgeht.
Ja, also, genau, das haben wir gelernt. In unserem Bereich fallen ja auch die Bedarfsgegenstände, da haben wir ja auch schon den ein oder anderen Podcast gemacht und genauso müssen die Kontrolleure das dann auch mit verantworten oder mit betreuen.
Aber das ist doch unendlich vielfältig und viel. Seid ihr jetzt hier, keine Ahnung, 200 Leute, die das dann machen?
Das ist eine super Frage. Tatsächlich kommt einem das ja so viel vor, bei der Summe an Betrieben, die wir haben und auch Kontrollen, die wir ja tatsächlich durchführen sollen. Aber Stadt Stuttgart hat im Moment nur 25 Kontrolleure. 6 Grade in Weiterbildung. Genau, und hoffen, da ein bisschen aufzustocken, weil wir mit den Kontrollen nicht hinterherkommen. Also von der Anzahl der Betriebe, weil wir ja risikobasiert kontrollieren, also die Betriebe, die ja leicht verderbliche Lebensmittel in Verkehr bringen, also da, wo das Produkt schneller verdirbt oder die Herstellungsprozesse komplexer sind. Das ist natürlich eher dann der Fokus, weil wir einfach viel, viel zu wenig Leute sind, viel zu wenig Personal am Start ist. Können wir in dem Sinne ja nicht bewältigen. Und da ist ja der Hauptfokus tatsächlich die Lebensmittelbetriebe und alles, was Kosmetik, Tabak, Nahrungsergänzungsmittel ist, so ein Randprodukt.
Also man muss ja auch sagen, der gleiche Fokus habt ihr wie wir auch. Das geht, dass die Lebensmittel, die abgegeben werden, sicher sind. Richtig. Und dass der Verbraucher eben sicher sein kann. Und das ist ja der Hauptfokus und deswegen sind wir da und seid ihr da. Und so ergänzt man sich ja auch gegenseitig, weil wir machen die Untersuchungen, ihr macht ja auch die Probennahme für uns beispielsweise.
Zum Beispiel, ja. Wir sind so der Handlanger vor Ort. Genau, wir erheben auch die Proben fürs Untersuchungsamt. Da bekommen wir auch Probenpläne im Jahr und pro Monat, was wir denn da alles erheben sollen und müssen. Genau, und ihr seid ja da auch unterstützend mit und...
Ja, ich denke aber, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das müssten wir vielleicht nochmal gesondert drüber sprechen, weil es einfach sonst zu viel wird. Ich denke, Hauptfokus habt ihr schon gesagt, also wenn man jetzt einfach mal Betriebskontrollen dacht, also ein typisches Restaurant oder eine Metzgerei. Nimm uns doch mal mit, wie sieht denn so eine Kontrolle überhaupt aus?
So der Tagesablauf, meinst du?
Ja, zum Beispiel. Ja.
So, wie sich das so gestaltet.
Wie kann man sich das so vorstellen? Was passiert da?
Es ist... nichts besonders Spektakuläres, aber die Leute stellen sich was Spektakuläres vor. Wir sollten und müssten uns dann eigentlich tatsächlich vorbereiten auf diese Betriebskontrollen. Was ist das für ein Betrieb? Wer ist da der genaue Betriebsleiter, Geschäftsführer? Und dann gehen wir vor Ort. Wir haben ja einen Ausweis und stellen wir uns dann vor und verlangen dann halt den Chef oder den Vorgesetzten oder sonstige leitende Personen und stellen dann unsere Tätigkeit vor und was wir dann genau durchführen werden und welche Räumlichkeiten beginnend. Was ich oft sehr, sehr gerne mache, ist der Warenfluss. Also wie geht die Ware in den Betrieb rein, wie geht sie nachher wieder raus? Also von der verpackten, unversehrten Ware dieses Rohproduktes bis nachher zur zubereiteten Speise. Und da wird der Weg überprüft von der Lagerung zur Herstellung. Wie wird's gelagert? Wie wird's verarbeitet? Wie ist da die Personalhygiene? Ja, die Produktion selber, dann natürlich auch die Reinigung der verschiedenen Räumlichkeiten. Wie sind dort die Verantwortlichkeiten? Mhm. Ja, auch Thekenbereich gehört mit dazu, unter anderem auch Eiswürfelmaschinen, sonstige Maschinen, wo ein bisschen einen kritischen Punkt haben.
Und so wie Schankanlagen.
Genau, Schankanlagen ist auch so ein Riesenspaßthema. Also, ja,
vielleicht kommen wir dann noch gleich später drauf.
Ja, ist auch sehr komplex, aber es ist echt interessant, wenn man mal versteht, auch wie man Maschinen auseinander macht und auch auseinander machen lässt. Es ist eher der Fokus, dass man das machen lässt und nicht selber. Das ist nur in der Notfall, wenn wir fragen, wie geht denn die Maschine, wie kann man die denn auseinanderbauen und die wissen das nicht.
Dann ist das Indiz groß, dass es auch noch nie gereinigt wurde dort wahrscheinlich.
Richtig, richtig, tatsächlich. Dann ist der Volltreffer zu 100% da, dass es nicht den gesetzlichen Ansprüchen entspricht. Genau. Und dann gehört natürlich auch bei der Kontrolle mit dazu Kennzeichnung der Speisekarte, Allergene, Zusatzstoffe. Genau. Und dann halt konzeptionelle Bedingungen im Betrieb von rein unreinen Bereichen, baulichen Gegebenheiten. Genau. Und dann halt auch Eigenkontrollen.
Ja. Das Wichtige, denke ich, auch anzumerken, das passiert natürlich nicht angekündigt.
Genau. Richtig, das ist immer ein Überraschungsbesuch.
So.
Und die häufigste Frage, wenn wir uns dann dort vor Ort gestellt bekommen, ist tatsächlich, haben Sie einen Termin? Und wir so, nein, brauchen wir nicht.
Wir sind da.
Ja, ich würde sagen, Gott sei Dank passiert das unangekündigt, weil wenn ich das weiß, dann sieht die, also ich bilde ja nicht die Realität ab, wahrscheinlich den Alltag in den Betrieben, wenn ich das vorher ankündige.
Ja, obwohl du ja dann auch dein Ziel erreichst, wenn du das ankündigst, weil dein Ziel ist es ja nachher, einen besseren Betrieb zu haben als vorher, einen gereinigteren Betrieb, einen sauberen Betrieb zu haben und da funktioniert das schon auch. Aber natürlich ist es besser, wenn man unangekündigt kommt und dann sieht man wirklich, wie es dem entspricht. Und das Beste ist, wenn man einen Kontrolleur warten lässt. Dann passieren Dinge, weil die Leute dann erst so nervös werden, das ist manchmal wie im Kino. Das ist manchmal ganz, ganz witzig, dann zuzuschauen.
Ich kann mir, ja, geht's ja auch um was, oder? Im Zweifel, wenn es überhand nimmt, diese Abweichung, Hygiene beispielsweise, dann könnt ihr so einen Betrieb auch mal kurz schließen.
Richtig, das ist korrekt, genau. Wir treffen natürlich dann auch die passenden Maßnahmen zu den angetroffenen Situationen, wenn es sehr, sehr schmutzig sein sollte, wenn die Lebensmittel nicht richtig gelagert worden sind oder wenn sie verdorben sind, verschimmelt also in dem Fall, lassen es dann auch natürlich vor Ort verwerfen oder können auch Proben erheben, um das nachher nochmal validieren zu lassen. Aber im Worst Case, ja, dürfen und können wir auch Betriebe schließen, bis dieser Mangel, was wir beanstandet haben oder nicht den gesetzlichen Normen entspricht, behoben ist. Genau. Solange
ja, da hängt ja auch dann also was dran. Schließen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Nervosität manchmal doch größer ist, als man so verahnen lässt. Was sind denn, das fragt mich, was sind denn solche Red Flags für euch? Also so absolute No-Gos in dem Betrieb und wie häufig kommen die vor?
Was heißt für dich Red Flags?
Ja, keine Ahnung, so nach dem Motto, was dort jetzt hier in den Verkaufsraum soll, ist komplett verschimmelt beispielsweise.
Oder Mäusekot.
Oder Mäusekot.
Ja, das sind so, aber da wägen wir schon auch ab.
Okay.
Also, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, weil für den normalen Verbraucher Mäusekot im Lager oder verschimmelte Lebensmittel, dann stellen wir natürlich dann die Fragen, wo ist es denn gewesen? Ist es im Lager gewesen? Ist es in der Küche? Wo sind die Lebensmittel? Sind die im Lager? Sind die schon im Betrieb vorne an der Theke? Also, es ist immer, man darf da viel mehr hinterherfragen, viel mehr offener sein, um festzustellen, tatsächlich ist es jetzt so ein Red Flag. Mhm. Also natürlich haben wir unsere Punkte, wo wir vermehrt drauf gucken. Oder gerade so Mäusekot oder Schadnagerkot in der Küche ist ein No-Go. Aber
okay.
Das ist jetzt schon mal sehr beruhigend, oder?
Ja, ich weiß zum Beispiel auch auf dem Großmarkt in Stuttgart beispielsweise, da werden viele Lebensmittel, ja, per se gelagert und gehandelt und dort gibt es natürlich Ratten oder gibt es Schadnager. Das lässt sich vermutlich gar nicht vermeiden.
In Stuttgart gibt es keine Ratten und Schadnager. Nein, gibt es nicht. Doch, es gibt
es nicht. Das ist einfach so. Das ist einfach das ist natürlich, aber es ist halt einfach so.
Ja, das ist der Natur der Dinge, dass es diese Tiere gibt. Und das hat ja auch alles seinen Sinn, warum es manche Dinge gibt. Und das ist ja auch alles in einem bestimmten Kreislauf. Aber in so Lebensmittelbetriebe haben die Tiere halt nichts zu suchen. Da gibt's ja dann auch Schädlingsbekämpfer, die dann kommen müssen und sollten und die das dann bekämpfen, dass in den Betrieben das nicht stattfindet und auch der Betreiber dementsprechend die Maßnahmen trifft, dass die nicht reinkommen. Ja, das kann auch schon natürlich sein, wenn Schadnagerkot in Küchen ist, auch vermehrt, dass die Küche dann danach geschlossen ist. Weil diese Tiere, die können klettern, das ist Wahnsinn. Ja?
Mhm.
Und die sind ja inkontinent, die hinterlassen ja überall ihre Spuren. Mhm. Auf Teller, auf
Schneidebrettern
oder auf Arbeitsflächen. Genau, also ist in dem Sinn alles kontaminiert, alles.
Mhm.
Voll mit
Hinterlassenschaften.
Genau.
Was sind so die häufigsten Probleme, die ihr dann findet bei der Betriebskontrolle oder bei der Restaurantprüfung?
Ja, bei der Überprüfung tatsächlich sind überwiegend so Hygieneverstöße oder nicht optimale Lagerung der Lebensmittel, Verstoß von Temperaturen. Wir sagen entweder kalt oder warm.
Aber nichts zwischendrin.
Es gibt nichts dazwischen. Nein.
Also,
ja, genau. Also das
warm
ist,
heißt welche Temperatur?
Ja, über 65 Grad.
Okay.
Genau, und das maximal 2 bis 3 Stunden. Da gibt es auch die Normen für, was jetzt eingehalten wird. Und unter 7 Grad, unter 10 und 7 Grad, so um den Dreh. Das ist für uns kalt und entweder warm. Und dazwischen gibt es nichts, weil da die Keimbelastung sehr, sehr hoch wird. Das ist wie wenn du in die Sauna gehst und sagst, oh, hier ist schön, hier bleibe ich. Ja, so fühlen sich die Keime dann auch, ja.
Ja,
genau.
Ich weiß es noch, wir werden in unserer Ausbildung, dürfen wir ja auch hospitieren als Lebensmittelchemiker. Ich war damals bei den Kollegen in Göppingen unterwegs und ich kann mich da erinnern, das war sehr, sehr heißer Tag, da hat es an die 40 Grad gehabt, im Sommer war das. und da wurde das Hühnchen genau so gelagert. Und die Kerntemperatur war auch so, also Umgebungstemperatur. Ich nehme an, das ist so ein Fall für die Tonne dann.
Genau, dann da geht gar nichts mehr. Natürlich gibt es dann noch Hintergründe, ist es gerade zubereitet oder nicht? Wie viele Stunden steht es dann da in der Theke? Und wenn das nicht diesen Normen entspricht, dann wird es verworfen. Also dann ist die Gesundheitsgefahr zu groß für den Verbraucher. Dann lassen wir es verwerfen. Das wird auch jeder andere Kollege verwerfen lassen, weil es geht gar nicht. Weil das höchste Gut, was wir schützen, ist die Gesundheit der Verbraucher. Das ist so, so wichtig. Ja. Und das Zweite ist die Täuschung.
Verbrauchergesundheit kann ich nur bestätigen. Das ist auch unser Fokus. Und die Täuschung natürlich kommt natürlich auch immer.
Ja, genau.
Wenn was anderes angeboten wird, wie auf der Karte steht beispielsweise, oder?
Ja, gibt es natürlich auch. Ja, zum Beispiel der Parmigiano Reggiano, das ist ja ein geschütztes Produkt, ein Hartkäse, und der wird oft angeboten als Parmesan. Mhm. Aber Parmesan ist ja nur der Parmigiano Reggiano, und viele bieten den Grana Padano an, weil er ein bisschen weicher ist und auch in der Verarbeitung.
Was ja eigentlich auch ein guter Käse ist
auch
aber
ein guter Käse,
einfach was
stimmt.
anderes.
Ja, aber es beinhaltet nicht die Bezeichnung Parmesan, und das wissen viele gar nicht natürlich, und da schauen wir auch drauf auf solche Produkte.
Ja, also durchaus komplex. Ich meine, die Schankanlage, auf die wenn wir gerade schon bei so heißen Bereichen sind, ich denke, die ist gerne ein unterschätztes
Risiko,
oder? Stimmt das? Also ich habe da auch, wo ich dort was probieren durfte, da war auch eine Schankanlage dabei. Wie eine Pilzzucht, würde ich mal fast
sagen.
Nee, es war eher so eine Pilzzucht. Schimmelpilzzucht.
Ja, natürlich, gerade bei im Bezug zum Beispiel auf Bier, das sollte ja alle 14 Tage, der Betreiber könnte es ja selbst reinigen, aber es gibt ja Schankanlagenreiniger, die dann alle 14 Tage kommen, zum Beispiel beim Bier, die das dann auch machen. Aber manche wollen sich halt die paar Euro sparen, dann lassen sie es nicht machen. Ja, dann hatten wir auch schon sehr, sehr krasse Befunde, wo innen drin komplett verschleimt war, und das möchtest du dir dann nicht vorstellen, ja. Das ist oft diese Vorstellung von dem Ekel, was da ist, wo es durchgelaufen wäre, das ist ja auch in der Küche, wo könnte das Lebensmittel zubereitet werden, und nachher liegt es auf meinem Teller, da ist die Vorstellung so irre, das magst du dann nicht mehr essen, also das ist, ja.
Ja. Vorsichtig formuliert, was kannst du dich an deinen krassesten Fall erinnern? Das würde mich vielleicht noch interessieren, bevor wir dann kommen, dass ja nicht alle Restaurants wahrscheinlich so sind.
Nein, also stimmt nicht. Aber es gibt manchmal so wie so ein Schlag ins Gesicht, wo du gar nicht dran denkst, dass es vielleicht so ist. Ich hatte tatsächlich mal einen Betrieb, da bin ich hin mit einer Kollegin, ich bin einen Schritt rein, hab den Betrieb gesehen, guck sie geschlossen. Das war so schlimm. Ein Kollege hat immer gesagt, das ist ein Handgranatenwurfstand. Ja, also wenn das so krass ist, ja. Und das war ein Betrieb, da war alles durcheinander. Auch hygienisch nicht einwandfrei. Lagerung von Lebensmitteln unter aller Kanone. Da stand da Reis seit mehreren Stunden irgendwo rum. Und egal in welche Ecke du geschaut hast, das hast immer wieder was Neues entdeckt. Und dann habe ich meine Kollegin gefragt, ey, das kann doch nicht sein. Wie sieht's denn hier aus? Und so, ja, wie im Wimmelbuch.
Tatsächlich, ja.
War tatsächlich so, gell? Und das ist mir so hängen geblieben, diesen Vergleich. Und es ist tatsächlich manchmal so, du gehst in den Betrieb rein und du kannst auf einmal gar nicht alles sehen. Dann machst du dir erstmal so einen Überblick. Und umso genauer du schaust, umso verrückter wird's manchmal.
Mhm. Ja? Okay. Wie oft kommt das vor?
Ich würde behaupten, in Stuttgart ziemlich oft, aber so krass dann nicht. Aber ja, im wenigsten Falle passiert da wirklich was. Es ist natürlich für Verbraucher sehr, sehr interessant und sehr amüsant, solche Geschichten dann auch zu hören. Aber tatsächlich, ja, Beanstandungsquote sind so die Hälfte der Betriebe, würde ich jetzt so aus dem Bauch
raus
einfach mal
sagen. Das heißt, da wird ein Mangel
festgestellt,
aber dass jetzt ein Betrieb geschlossen wird, ist jetzt nicht die Regel.
Ja, nee, das ist jetzt nicht die Regel. Da muss es schon gravierend sein. Und vor allem ist es ja auch im eigenen Ermessen des Kontrolleurs, also im Verwaltungs- Prinzip, im Prinzip der Verhältnismäßigkeit, dass man die geeigneten Maßnahmen eigentlich dann vor Ort trifft. Also wie zum Beispiel Lebensmittel verwerfen lässt, Betriebsteile schließen lässt. Das heißt ja nicht zum Beispiel, wenn du jetzt Lebensmittel verwirfst, dass der ganze Betrieb geschlossen ist. Also das passiert nicht. Es ist zum Beispiel, wenn du eine Eiswürfelmaschine findest, die innen rot verschleimt ist, dann lässt du die Eiswürfel verwerfen. Die Maschine wird geschlossen, außer Betrieb genommen und dann bis zur Reinigung bleibt die dann außer Verkehr. Mhm. Wir kommen dann nochmal, schauen es an und dann geht die wieder.
Ist generell so, dass wenn Mängel festgestellt wurden, dass dann der Kontrolleur im Nachgang nochmal kommt und schaut, ob die Mängel auch tatsächlich behoben wurden.
Ja, genau.
Aber das ist dann so, dass man dann das Bier oder die Getränke auch ohne Eiswürfel weiterverkaufen kann.
Genau, das ist richtig. Oder wenn es halt dann so Missstände gibt, dass man sagt, okay, es gibt keine offenen Getränke mehr, dann gibt es halt welche verschlossen. Es gibt ja auch Getränke in Flaschen und dann gibt es auch zu den Eiswürfeln ja eine Alternative. Dann kauft man sich die in den Beuteln, in den Fertigpackungen und dann überbrückt man die Phase dann genau.
Sehr spannend, oder?
Ja, schon. Also, ich meine, man ist ja selber auch Verbraucher, der ins Restaurant geht und...
Ja, genau.
Ja, also
Verbraucher,
das ist ja,
wenn man selber ins Restaurant geht, ist ein gutes Stichwort. Wie machst du das, wenn du jetzt in Stuttgart essen gehen möchtest?
Also, okay, ja, das werde ich tatsächlich voll oft gefragt. Kann man dann überhaupt noch essen gehen mit dem Hintergrundwissen? Und ich kann versichern, ja, kann man. Kann man.
Das möchte ich direkt als Botschaft mitgeben, wenn der Kontrolleur sagt oder die Kontrolleurin sagt, ja, man kann essen gehen.
Ja, genau. Wir treffen ja die geeigneten Maßnahmen und ich gehe dann da essen. Klar ist es immer tagesaktuell, es könnte auch immer anders sein in dem Betrieb, dass irgendwas privat passiert ist, dass der Betrieb dann plötzlich irgendwie anders agiert. Aber im Prinzip, die Betriebe sind alles so kontrolliert, dass da in geringem Maße, also ganz, ganz wenig passiert. Also in Bezug auf Gesundheitsgefahr. Also das ist so im Hintergrund. Besteht wirklich eine Gesundheitsgefahr?
Ja
und
oder
das
nein,
ist in ja und nein. Und das sind tatsächlich so geringe Fälle. Es ist wahrscheinlich auch das, was ich sage, ich kann essen gehen und ich gehe essen, weil ich das weiß, dass diese Zahl tatsächlich von dem gegessenen Lebensmittel und der Gesundheitsgefahr so gering ist.
Mhm. Ja. Ich meine, ist ja letztendlich so, es gibt ja den Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich meine, wenn da halt irgendwie Hochbetrieb oder so gerade ist, dann entsprechend, da geht es ja gar nicht anders.
Ja, aber das sieht man ja auch, ob das neuer Dreck ist oder veraltete Verschmutzungen oder so Kruste, das sieht man ja. Wir kommen ja aus dem Handwerk und haben ja da die Fachkenntnis, das zu sehen. Und das ist ja auch manchmal dieses Witzige, wenn die Leute vor Ort, wenn wir ja dann da sind und die versuchen ein bisschen Zeit zu schinden und dann noch Dinge aufzuräumen, dann huscht es plötzlich durch den ganzen Betrieb und wir denken, ja, macht so weiter. Wir sehen es dann eh, wenn wir das sehen wollen. Ja, das ist schon witzig dann.
Ihr geht immer zu zweit? Oder, also ist das je nach Situation?
Das ist tatsächlich je nach Situation. Es hat sich in den letzten Jahren, ja, wir waren mal alleine unterwegs. Wir sind auch noch alleine unterwegs, aber tatsächlich jetzt in der aktuellen Situation sind wir viel zu zweit unterwegs. Dann hat man noch einen Zeugen dabei, weil unsere ganzen Dokumentation, die wir ja nachher darlegen müssen, müsste ja gerichtsfest sein im Worst Case, wenn der Betreiber sagt, nö.
Steht also nach dem Motto, steht Aussage gegen Aussage. Ne?
Genau, und wenn man natürlich einen Kollegen dabei hat, dann hast du nochmal einen Zeugen mit dabei. Und ich finde es natürlich sehr sinnvoll, weil das ja natürlich ergänzend ist zu einem. Natürlich weiß man die ganzen Sachen und der ganze Kopf ist voll mit diesen ganzen, was muss ich kontrollieren, was fällt alles in diesem Betrieb an, was könnten für Fragestellungen sein. Aber wenn man natürlich einen Kollegen dabei hat, das ist sehr, sehr toll, wertschätzend, weil das ist ergänzend. Ich finde es richtig, richtig gut und ist ein effektiver und die Kontrollen sind qualitativ hochwertiger.
Mhm. Warst du da bei einer Kontrolle schon mal in einer brenzligen Situation?
Das gibt es tatsächlich immer wieder mal und ich war auch schon mal in einer brenzlichen Situation, wo wir dann auch die Kollegen gebraucht haben von der Polizei, wo dann der Betreiber verbal auffällig geworden ist, wo man dann einfach gesagt hat, Rückzug, raus aus dem Laden sofort und haben dann die Kollegen geholt. Also wir wägen dann ab, dass einfach unsere Gesundheit wichtiger und da ist es ja dann auch so wichtig, dass wir einen Kollegen mit dabei haben, wo dann unterstützend wirken kann. Also es könnte ja auch im Betrieb was passieren, ein Unfall, und so hat man natürlich auch einen zuverlässigen Kollegen dabei, der einen dann helfen kann. Natürlich, und bei uns finden auch zusammen mit der Polizei Kontrollen statt, mit Polizei, Zoll.
Dann geht es aber um größere Aspekte noch dazu, oder? Wenn Zoll noch, dann geht es meistens ja auch um
Schwarzarbeit
genau, und solche Geschichten.
Genau, beim Zoll, Schwarzarbeit. Bei der Polizei geht es viel um Notausgänge, um Müllbehältnisse, die dann aus Metall sein sollen. Und da in der Kooperation, da machen wir ab und alle paar Wochen, machen wir zusammen Kontrollen. Genau, auch zu unkollegialen Zeiten manchmal. Also für den Betreiber am Wochenende und abends, wenn dann die Bude wirklich voll ist.
Oha.
Da freuen sich dann die Betreiber ganz besonders. Genau, und da gehen wir dann teilweise mit 12, 15 Mann mit in den Betrieb. Ja, das ist dann sehr umfangreich. Natürlich fühlt sich der Betreiber dann auch überfahren, weil es einfach zu viel ist in der Situation. Ja.
Das ist verrückt. Das passiert aber nicht so oft, oder? Also mit so vielen Leuten.
So eine genaue Wochenstrukturierung haben wir nicht. Das ist je nach Anfrage. Wenn wir anfragen bei der Polizei, ob die dann mitkommen oder der Zoll, fragt dann bei uns an, ob wir zusammen mit denen uns eine Kontrolle vorstellen oder die natürlich einen Verdacht haben, wo es dann behördenübergreifend ist, wo man in einem Fall zusammen ermittelt, dann gehen wir dann auch zusammen raus, genau.
Total spannend.
Kommt es auch vor, dass ein Verbraucher sich meldet und sagt, schaut mal dahin, kommen wir gerade so nach dem Motto?
Ziemlich oft sogar täglich.
Okay.
In Stuttgart tatsächlich täglich, egal jetzt ob Beschwerden oder Erkrankungen. Also das heißt, man hat was gegessen und danach ist einem wirklich schlecht geworden und hat das Lebensmittel in Verdacht. Oder halt eine Beschwerde, wenn man im Betrieb irgendwas gesehen hat, eine Maus läuft durch den Gastraum oder in der Küche oder man hat eine Person gesehen, wo die Personalhygiene nicht dem entspricht. Schmutzige Schürze, nicht die Hände gewaschen, in der Nase gebohrt, dann weiterverarbeitet. Solche Beschwerden bekommen wir täglich. Und dann ist aber auch wichtig, dass die Leute bei uns anrufen, weil wir können nicht überall sein. Also wir sagen auch, ganz Stuttgart hat so viele Einwohner und so viele Besucher
ich
jeden Tag.
Noch
das
mal
sind
die
alles Kontrolleure.
11.000 Betriebe, das ist eine...
Ist auch wichtig.
Zahl,
weil bei 25 Kontrolleuren, wir können nicht jeden Tag überall sein. Das funktioniert einfach nicht. Und dann ist es auch wichtig an die Welt da draußen, dass die bei uns anrufen und das melden. Natürlich gibt es dann auch Sachen, wo man sagen, okay, entspricht es dem, aber tatsächlich im Bereich der Erkrankungen sind wir im Straftatbereich, Körperverletzung, Straftatbereich. Wir müssen dem nachgehen und dann auch tagesaktuell.
Mhm.
Ja. Es muss natürlich auch begründet sein. Also jetzt irgendwas abzugeben, zu melden und sagen, ich habe den Verdacht da und da. Nein, also das muss dann schon, welches Lebensmittel, wann erkrankt, wo war ich essen. Also dann wollen wir alles wissen.
Mhm. Auch was man dann den ganzen Tag gegessen hat, oder? Ihr fragt ja dann ziemlich ausgreifend.
Ja, wir fragen ziemlich viel, ziemlich umfangreich. Und hat man das im Kopf und den Verdacht, lieber einmal zu viel anrufen wie zu wenig.
Mhm.
Ja. Und solche Proben dann kommen dann unter anderem zu mir mit auf den Tisch. Die habe ich dann teilweise, wenn es um chemische Gefahren geht, Mikrobiologie machen die Kollegen. Aber wenn es um chemische Gefahren geht, die da eventuell eine Rolle gespielt haben, dann habe ich die auf dem Probentisch. So zum Hintergrund.
Gibt es dann eigentlich auch so Unterschiede zwischen den Städten oder anderen Bundesländern? Ist es dann anders geregelt als in Stuttgart? Weißt du da was? Oder läuft das dann anders ab?
Ja, es gibt ja das EU-Gesetz. Also das ist ja EU-bezogen. Und dann gibt es ja runtergebrochen auch Landesgesetze. Genau, von der Struktur halt so ein bisschen her. Weil man überlegt manchmal, wieso läuft es denn jetzt in Deutschland anders wie in Spanien oder in Italien und in Griechenland. Aber tatsächlich sind ja die EU-Gesetze dafür da und die regeln das einheitlich. Und dann gibt es natürlich Landesgesetze, die das dann nochmal runterbrechen. Und in Baden-Württemberg, also hier Bundesland, ist es dann auch nochmal speziell, gibt es da Verwaltungsvorschriften.
Da geht es ja dann viel um die konkrete Ausführung. Ich meine, per Gesetz steht drin, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, es muss hygienisch sauber sein, aber wie das dann quasi umgesetzt und geprüft wird konkret, das ist dann quasi ja auch eine Organisationssache.
Ja, EU ist ziemlich allgemein gehalten. Also es gibt kaum konkrete Vorschriften, wo das sagt, du hast das und das zu machen oder die Wände müssen 1,50 Meter gefliest sein. Das gibt es nicht mehr tatsächlich. Aber von Deutschland her, und da gibt es ja die verschiedenen Bundesländer, die sagen das aber auch nicht genau. Das ist dann eher betriebsintern oder dienststellenintern geregelt, wie da genau das voranzugehen ist und wie das Gesetz umgesetzt wird, weil das sind ja diese EU-Gesetze und dann die Verordnungen. Ja, aber
wie ist es in Stuttgart kontrolliert? Das heißt, hast du jetzt einen Bezirk oder eine gewisse Betriebsliste, für die du verantwortlich bist? Oder
ja, habe ich, genau. Also wir sind ja 25 Kontrolleure und alle 5 Jahre dürfen und müssen wir ja rotieren nach Gesetz, damit da keine komischen Konstrukte entstehen. Und jeder von uns ist einem Bezirk zugeteilt, hat eine bestimmte Größe, je nachdem vom Arbeitspensum, ob man jetzt Vollzeit arbeitet oder Teilzeit arbeitet, je nachdem hat man eine bestimmte Anzahl an Betriebe und die hat man dann zu kontrollieren, genau in dem.
Und die Rotation halt, damit eben keine Betriebsblindheit entsteht und auch, ja, sonstige Beziehungen
genau,
sich da entwickeln.
Genau, starke zwischenmenschliche Beziehungen, wo man dem anderen was Gutes möchte. Genau, und ich finde es tatsächlich auch von Vorteil, auch wenn manche Kollegen das nicht so toll finden, aber ich finde es gut, weil dann hast du nochmal einen anderen Blick drauf. Also du siehst den Betrieb nochmal ganz, ganz anders. Lernst natürlich wieder neue Menschen kennen, das ist wirklich spannend, also wirklich spannender Beruf, weil jeden Tag ist anders. Neue Leute, neue Betriebe, du weißt nicht die Örtlichkeiten, neue Situationen. Es ist ein sehr, sehr spannender, umfangreicher Beruf und tatsächlich bleibt der Kopf offen für neues Wissen. Man rostet nicht. Man rostet nicht und ich finde es von Vorteil. Ja, das ist schon.
Wie viele Betriebe stehen jetzt auf deiner Liste so? Ja, hast du da so eine Zahl?
Also mein Bezirk umfasst, ich habe es tatsächlich erst geschaut, circa 400 Betriebe, also was ich kontrollieren soll. Es ist alles dabei, alles. Vom lebensmittelproduzierenden Betrieb, über den Einzelhandel, über die Tankstelle, über die Drogerie, über den Friseur. Und kontrollieren wir auch zum Beispiel da die Produkte, die kosmetischen Produkte, die da hergestellt werden zum Beispiel. Es ist alles drauf. Und wir kontrollieren ja risikobasiert, also welche Betriebe produzieren tatsächlich und da legen wir den Fokus, weil die Anzahl zum Beispiel jetzt bei mir 400 im Jahr Betriebe, das klingt erstmal klein, weil so viele Tage im Jahr, so viele Wochen, aber tatsächlich, es ist nicht zu schaffen in diesem Umfang, weil man muss ja bedenken, es passiert ja nicht nur eine Kontrolle.
Ja.
Also es kann ja auch sein, dass wir in einen Betrieb gehen und dann 8 Nachkontrollen folgen in dem gleichen Jahr. Also das nimmt ja dann einen Umfang an und wir gehen ja nicht nur rein und machen dann einen Bericht und fertig, sondern dann gibt es vielleicht einen Bericht, dann gibt es einen Bußgeldbescheid, dann gibt es nochmal eine Bildermappe. Ja, so hat
also
sich
dann. Also umfangreich und wahrscheinlich
sehr
sind ja die Betriebe unterschiedlich groß und entsprechend ist der Aufwand. Also ein kleiner Imbiss, der halt irgendwelche, ich sag jetzt mal, Schokoriegel verkauft oder so, der ist natürlich nicht so ein großer Aufwand, wie wenn ich jetzt
eine riesen
Betriebskantine habe, beispielsweise oder sowas in die Richtung.
Genau, also so kleinere Betriebe, da bist du jetzt ziemlich schnell wieder draußen, wenn man das so umgangssprachlich sagt. Und so größere Betriebe, Kantinen, die mehrere. Ein Betrieb, die mehrere Kantinen hat, noch Shops, ja, dann kann es auch mal sein, dass man da mehrere Tage drin ist in einem Betrieb. Also der Umfang ist ganz, ganz anders. Vor allem auch die Kontrollmerkmale, auch zum Beispiel so größere Betriebe, so Kantinen, auch Eigenkontrollmaßnahmen. Sind diese Systeme, die da aufgesetzt sind, wirken die? Und die überprüfen wir ja. Also wir sind ja die Kontrolle der Kontrolle.
Ja, ich glaube, das muss man auch sich. Ja. In erster Linie ist nämlich der Unternehmer immer selber verantwortlich für seine.
Der Lebensmittelunternehmer stellt sich, er ist verantwortlich für den Betrieb. Und wir überprüfen nur den Betreiber, ob der alles im Griff hat.
Ob seine Kontrolle funktioniert.
Genau, ob die Kontrolle funktioniert, ja.
Ich glaube, so überblickstechnisch ist es ja auch so, dass die Stadt Stuttgart, glaube ich, die fertigt ja auch Berichte an über das letzte Jahr immer. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist jetzt auch vor kurzem erst vom letzten Jahr quasi veröffentlicht worden. Da kann man sich vielleicht auch mal so ein Bild machen, was da alles so passiert ist quasi, beispielsweise in Stuttgart jetzt konkret.
Genau, da gibt es einen Pressebericht und da kann man sich das gerne anschauen. Da stehen auch Zahlen drin, was auch für Kontrollen stattgefunden haben, so jahresbezogen vom vorherigen
Wer
Jahr.
Da mal einen tieferen Blick reinwerfen möchte über konkrete Zahlen. So.
Wir verlinken den auf jeden Fall in den Shownotes.
Auf jeden Fall.
Ich habe zum Abschluss noch eine persönliche Frage an dich. Also bist du zufrieden mit dem Wechsel von der Konditorin zum Lebensmittelkontrolleur? Macht dir das mehr viel Spaß als das vorhergehende?
Das kann man ganz schlecht vergleichen tatsächlich, weil jeder ja Beruf was Eigenes für sich hat. Und das ist ja immer im eigenen Gusto. Also ich habe Konditormeister, ich habe das mit Leidenschaft gemacht. Das war mein Beruf. Aber tatsächlich jetzt der Beruf Lebensmittelkontrolleurin ist auch sehr, sehr spannend. Weil es ist einfach das ist so breit in diesem Wissen. Man lernt neue Menschen kennen, die Betriebe. Es gibt neue Situationen. Es ist einfach spannend und aufregend. Und das macht es für mich so bereichernd und auch ja, lebensbejahend, mit Menschen in Kontakt zu sein und sich da auszutauschen.
Das ist ein toller Abschluss, Flo, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass du da warst. Also ich fand es extrem wichtig, den Einblick mal zu kriegen, was ihr dann vor Ort tut. Und ich denke, das ist auch spannend für unsere Zuhörer und soll ja letztendlich auch signalisieren, wie wichtig die Lebensmittelkontrolleure vor Ort sind, damit der Restaurantbesuch in guter Erinnerung bleibt und man da quasi auch bedenkenlos ist vielleicht das Falsche, aber dass man da einfach auch gern hingehen kann und weiß, dass da jemand ist, der auch da drauf schaut.
Genau so ist es.
Ja, da bedanke ich mich für die Einladung. Vielen Dank für eure Zeit.
Wir bedanken uns auch. Und ich denke, es ist bestimmt noch eine Folge drin, mit wo wir dann gucken, wie kommen eigentlich die Proben zu uns? Wie macht das
ja, wir
die
haben,
Überwachung?
Ich glaube, wir haben noch gar nicht alles beleuchtet, was ihr tut. Und
nein,
überhaupt,
das stimmt. Es ist sehr umfangreich und das war tatsächlich jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt, so ein kleines Snipping-Tool.
Ein Appetizer.
Ja, genau. Für alles, was da noch kommt.
Dann freuen wir uns auf weitere Folgen. Dankeschön.
Danke.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.